Das ist Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Spezielle Weissweinrunde bei Weinfach zum Thema Riesling. Mit allem, was dazugehört. Und klar haben wir auch unseren Gast ausgelesen, René Gerber, Geschäftsführer von Mövenpick Wein Luzern. René, du bist ja schon mal zu Gast gewesen, da bei uns bei Weinfach und hast gesagt, du hättest auch den Übernamen René Riesling.
Ja, man sagt so zu mir, ich habe halt einfach gerne den Riesling und das wissen die Freunde und die Kunden. Und ja, das ist das, was bei mir auf den Tisch kommt, zum Apero, zur Vorspeise und zum Hauptgang. Das passt immer, das ist sehr gut. Und ja, das dritte Mal heute. Alle guten Dinge sind drei.
Drei aber super. Kommst du nicht mehr, oder was?
Nein, schon das dritte Mal. Jetzt lock mir drei hier
nein,
zusammen.
Nein, weil du sagst, alle guten Dinge sind drei. Ja. Das hat
dann,
das
dann richtig los. Dann geht
es nur noch ab.
Nein, ich hatte eigentlich die Überlegung.
Du weißt, das Bessere ist der Feind des Guten. Und wenn die drei gut sind, dann musst du dir heute sehr Mühe geben.
Nein, ich dachte so.
Ja, ich kann gerade sagen, willkommen Gaston. Du darfst Schweizerdeutsch
Sali Elena, Sali René. Heute miteinander.
René, aber warum gibt es für dich nichts Besseres als Riesling?
Ich finde halt die Vielseitigkeit der Traubensorte und der Weine, die ist einfach extrem breit. Und es gibt von süß bis trocken einfach alles, vom Apero-Wein bis zum Hauptspeisenbegleiter. Und das fasziniert mich einfach, eine Traubensorte, die so viele Facetten hat. Und mit dem Riesling ist es, ja, der gibt das einfach her und es macht extrem viel Spaß.
Jetzt bin ich ja gespannt, wie du mich überzeugen willst. Für mich ist es ja, es ist ein bisschen schwierig heute. Ihr habt ja schon gesagt, ihr werdet mir ein Teli oder Orangensaft oder einfach ein bisschen Wasser.
Meldest dich einfach.
Ja, drei Weisswein für mich, für alle die, die nicht regelmässig einfach hören, die wissen ja, Weisswein ist jetzt nicht so meins. Darum bin ich gespannt auf deine Verkaufskünste, wie du mich überzeugen willst.
Also ich denke, zwei Argumente habe ich sicher. Die ersten zwei werden dir gefallen.
Also?
Also fangen wir an mit dem ersten Wein, mit etwas Leichten. Ich habe ja gesagt, es geht von leicht bis kräftig. Ich habe vom Gebiet her vielleicht, dass wir uns kurz einsortieren können. Wir bleiben so ein bisschen im Rheinland-Pfalz-Gebiet. Also wir gehen über die Saar, Mosel, zur Mosel.
Merci für mal.
Dann gehen wir noch an die Nahe. Und beginnen tun wir mit einem Riesling Rotschiefer vom Weingut Van Volksen an der Saar. Die Saar ist ein kleiner Nebenfluss von der Mosel, eigentlich die kühlste Region. Und für mich sind es einfach die geschliffensten Weine, die schönsten Weine. Sie sind extrem frisch, sie sind lang, sie sind fein, sie sind nicht anstrengend, sie animieren zum Trinken. Und was noch dazu kommt, wir haben jetzt ein Kabinett im Glas, das ist die Qualitätsstufe, mit wenig Alkohol und viel Geschmack. Nase und Gaumen funktioniert sehr gut.
Und was für Geschmack?
Viele Südfrüchte, also ich finde so ganz klare Pfirsich finde ich drin. Wir haben also Aprikosen ist dann nicht gerade Südfrüchte, aber wir haben vielleicht auch Passionsfruchttöne, je nach Reifegrad. Jetzt haben wir einen Jahrgang 21, der sehr frisch ist. Ich würde sagen, vielleicht auch heller Pfirsich. So diese Ananastöne kommen sicherlich auch noch mit. Also es ist wirklich ein großes Potpourri an leckeren Sommerfrüchten.
Aber klassisch zum Apero.
Das Apero und zu jedem Apero. Geburtstag, mit Freunden, Hochzeit, da wo es am besten hingehört. Da wo es einfach unkompliziert sein soll, Spaß machen soll und Trinkfreude braucht.
Gell, Südwesten, Deutschland. Mhm. Du sagst so Saarland.
Ja, wir sind so Richtung, Rheinland, wenn wir so ein bisschen Franz. Westlich von Mainz und Wiesbaden bewegen wir uns heute. Mhm. Genau. Findest du ihn auch so gut?
Mhm. Mhm. Also, ich sage nichts. Nein. Ich bin einfach ruhig.
Mhm. Look, das braucht natürlich, Süße braucht Säure. Ja, und hier spielt der Wein mit einer guten Säure, mit viel Frische und zum Schluss bleibt einfach recht viel Frucht stehen. Und dafür steht auch das Weingut für ganz klare Weine, präzise, leise Weine, das ist nicht breit und das ist einfach perfekt für den Apo. Ja.
Du?
Ist nicht ganz, ich halte meine Begeisterung ein bisschen unter Kontrolle.
Mhm. Aber wenn ich schon nicht bin, musst du wenigstens ein bisschen Begeisterung zeigen.
Ich muss gar
nichts,
niemand muss müssen. Nein, stell dir vor. Das ist nicht ganz so mies, ganz ehrlich.
Aber ja. Warum nicht? Ist es zu süß oder was ist es?
So ein bisschen
Sirupig.
Zu nichts. So zu langweilig.
Aber man könnte Rönne nicht so enttäuschen. Er kommt so schlimm. Mhm.
Also, findest du es langweilig?
Nein. Aber wir sind ja ehrlich da in dieser Sendung,
ja.
Oder?
Ja.
Also, Luke, was muss der Wein haben für dich, dass er nicht langweilig ist?
Eine französische Etikette. Nein, ernsthaft. Ich kann es nicht sagen, aber er sagt mir nichts. Ist mir nicht. Ist mir jetzt nicht. Er ist frisch, ja. Mhm. Schon. Deine Südfrüchte hast du gesagt, gell?
Das ist mir mineralisch.
Mineralisch ist ganz. Also, wir müssen sagen.
Das schon, oder? Aber die Südfrüchte jetzt nicht wirklich. Ja, ein bisschen mal doch.
Mal, das. Also,
es hat so eine schöne Mineralik, die kommt sicherlich vom Schiefer.
Gell, das schon, oder? Da haben jetzt schon. Nicht einfach.
Nein, das ist so. Und die Weine, die haben eine Spannung und am Anfang sind, sag ich mal, wenn man nicht viel Riesling getrunken hat und vielleicht muss man auch ein bisschen schauen, in der Schweiz wurden die Weine vielleicht auch ein bisschen mit weniger Säure getrunken und Deutschland ist Weißweinland, was im Rieslingbereich auch säuredominant ist. Aber die Säure gibt auch eine Frische, eine Langlebigkeit und eine Lebendigkeit. Wenn man das jetzt ein bisschen auf den nüchternen Magen hat und trinkt es vielleicht nicht immer so, dann kann das vielleicht schon ein bisschen fordernd sein. Aber sobald da vielleicht ein paar kleine Apero-Häppchen dazukommen, in die asiatische Küche geht das sehr, sehr gut. So Satay-Spieße würden auch sehr gut gehen. Dann fängt sich das Ganze wieder auf. Und wenn wir dann so im Sommer sind oder im Spätsommer sind und wir haben wieder diese schönen heißen Tage, wie so im Juni war es sehr warm gewesen, dann ist das natürlich auch, dann ist das perfekt, ja. Und wenn ich dann draußen stehe und habe einen Wein, der Low Alcohol hat, so die 9,5 Volumenprozent, das macht einfach dann Spaß zum Trinken.
Wo sind wir da mit dem Alk?
9,5 Volumenprozent ist der Kabinett, also wir sprechen das, man kann das vielleicht, tue ich ganz kurz noch schnell was dazu erklären. Die Qualitätsstufen in Deutschland, es gibt ja Prädikatsweine, die beginnen einfach mit dem Kabinett, dann kommen die Spätlese, Auslese, dann kommen die Bärenauslese, Trockenbärenauslese und der Eiswein, ja. Und die werden immer gewichtet nach dem Öchselgehalt, also nach dem Zuckergrad, ja. Und habe ich wenig Alkohol, habe ich mehr Restsüße. Ja, und das muss ich wieder ein bisschen auffangen mit der Säure. Und das ist eine Kunst. Und ich denke, dass das der Roman, ich muss es richtig aussprechen, Nijanski, Sohn einer großen Brauerei, der das Ganze aufgebaut hat, er ist so der für mich, der in die Vergangenheit kehrt und auch die alten Lagen aufbaut, der mit wurzelechten Reben arbeitet, die über 100-jährig sind. Und dann kommen wirklich, das sind Weine, Weltklasse-Weine, also die auch Weltruhm haben. Da kann man bis nach Japan gehen. Die Weine sind auch sehr bekannt und werden also auch wieder, sehr geschätzt.
Gell? Ich bin da ein bisschen gusseln in der Geschichte und da hat man schon gesehen, vor 100 Jahren, also ich kann es schier nicht glauben, sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, da komme ich nachher noch drauf, sind die teurer gewesen als die teuersten Bordeaux.
Ja, und als die teuersten Sauternes.
Wirklich? Ja, also unfassbar teuer. Also ich habe irgendwie etwas rausgekostet, ist ja gleich 1947, $40. Ich weiß nicht, sind wahrscheinlich dort ein paar $100 gewesen, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, 20 Mal mehr wie heute, irgend sowas. Und ein Chateau Aubryon kostet heute auch etwas, ist dreimal günstiger gewesen in den USA. Also unfassbar. Also, und dann ist der grosse Niedergang gekommen. Da möchte ich nachher gerne noch etwas davon.
Aber
also der Niedergang ist schon vor dem Zweiten Weltkrieg gekommen.
Aber das da sprechen wir dann schon, oder? Von den Süßweinen, und zwar von den Trockenbeeren auslesen, die äußerst selten daherkommen, die wirklich auch, wenn man sie mit den großen Sauternes verglichen hat, die einfach dann preislich
Also der Aubryon ist natürlich auch nicht irgendein Bordeaux, oder?
Nein, das ist ganz genau. Und wir kommen nachher noch dazu, zum großen Gewächs, so ein bisschen der Vergleich zum Grand Cru aus Frankreich. Aber das sehen wir in der nächsten.
Aber René, jetzt sag mal, was machst du mit Weinen wie mir, wo jetzt zu dir kommen in den Laden und finden, der ist es nicht? Was würdest du anbieten?
Ja gut, ich denke, wenn ich jetzt merke, wir arbeiten, dass die Säure schon zu viel ist, dann könnten wir vielleicht auch einen Wein probieren, der etwas mehr Alkohol hat. Vielleicht nehmen wir auch einen Gutswein oder einen Ortswein im Riesling-Bereich, der nicht auf der restsüßen Schiene ist. Dann ist er sicherlich etwas moderater mit der Säure. Oder ich nehme auch vielleicht einen Jahrgang, der etwas reifer ist. Weil mit Riesling kann ich ganz klar zeigen, Weißweine dürfen reifen und die dürfen auch mal 10 Jahre alt werden.
Hey, da habe ich Sachen gesehen von Winzer, die 40, 50, 60-jährige Flaschen auftun.
Ja.
Und die sind noch trinkbar.
Das ist so, also ich habe auch...
Woher kommt das? Das heisst doch ein Weißwein, den trinkst du ja 5, 6 Jahre, oder?
Ja, aber das ist halt auch die Kunst, oder ich glaube, das ist auch die Qualität der Traube oder die Eigenschaft der Traube in Verbindung mit dem Terroir, mit dem Ausbau, zu sagen, ich kann einen Wein produzieren, der extrem langlebig ist. Also Spätlesen von bekannten Produzenten von der Mosel, die 20-jährig sind, was ich probiert habe aus den 90er Jahren, die waren wirklich einfach frisch.
Wahnsinn,
frisch,
ja.
Von der Nase her, ja. Einfach gereifte Aromen. Ja. Man hat dann wirklich schon eingelegte Aprikosen zum Beispiel, um das zu erklären. Und dann hat man auch nice, ne? So diese mineralischen Spuren. Es gibt so ganz spezielle Aromen. Man spricht so von dem Petrol, was ein ganz klassisches Zeichen ist, was Terroir bezogen
auch.
Ja. Und das kommt es kommt aber mehr mit dem Alter. Genau. Beim nächsten Wein gehen wir sogar in die Region. Und zwar wir bleiben im Gebiet der Mosel, also es hieß ja früher Mosel-Saar-Ufer, die Nebenflüsse. Und jetzt wird es einfach auf Mosel bezogen. Also auch die Saar hat den Mosel-Stempel, aber es ist immer noch Saar. Ja, und es ist auch ganz wichtig, dass das Gebiet auch so benannt ist. Und es ist auch das kleinste Gebiet. Und die Weinstilistik ist immer noch etwas anders da, wie zur Mosel bezogen hin. Ja? Also an der Mosel sind für mich die Weine vielleicht auch noch etwas mehr fruchtsüßer. Man hat vielleicht auch ein bisschen einen etwas breiteren Gaumen vom Trinken her. Und dann würde ich mit euch gern zum Markus Molitor gehen. Es ist so der Rieslingmacher schlechthin, also der im 84 circa mit 20 Jahren das Weingut der Eltern übernommen hat und jetzt auch an die Spitze der Top-Weingüter gebracht hat mit mehreren Auszeichnungen, unter anderem mit den ganzen Top-Lagen, wo er auch seine Reben stehen hat und Weine produziert. Und ich habe mitgebracht ein 2020er Wehlener Klosterberg, ist die Hauslage sozusagen. Also wir haben Lagen bis zu 60%
Steigung,
ganz ja. Genau, danke. Und wo auch alles von Hand gearbeitet wird. Und er ist auf Riesling spezialisiert, über 80% auf dem Weingut sind Rieslinganbau. Und der Name sagt schon Spätlese, der Wein wird spät gelesen. Und er hat das Ganze nicht durchgegoren, sondern er hat dem Ganzen eine leichte Restsüße gegeben auch noch.
Wir
probieren es mal, ja.
Elena.
Sag nichts.
Ich weiß gar nicht, komm, ihr fragt heute nicht, ob ihr eine Flasche mitnehmen wollt.
Dann kommt es wieder hoch.
Nehmen Sie.
Aber das mit dem Petrol, bevor ich gesagt habe, das ist kein Bild, das schmeckt
man. Das schmeckt man, jetzt so ein bisschen medizinisch, aber es ist eine Terroir-Sache.
Wirklich
auch,
Petrol, wirklich. Ja. Nicht einmal so Medi, sondern wirklich.
Ja, ich habe den Wein, die Weine.
Noch spannend.
Gell?
Wenn es richtig in die Nase ist wirklich noch spannend.
Ich habe die Weine übrigens heute am Mittag aufgemacht oder am Vormittag um 11 Uhr. Ich finde, noch besser sind sie am nächsten Tag. Und da habt ihr auch keine Angst davor, so eine Weißweine einfach mal 24 Stunden vorher aufzumachen.
Warum?
Weil die Weine sich einfach öffnen. Nicht nur der Rotwein gehört in die Dekantiergaraffe, sondern auch der Weißwein. Ja, genauso dieser Wein hat genauso viel Leidenschaft verdient und auch Zeit verdient, dass er sich voll entwickeln kann. Und wir sind vielleicht immer ein bisschen auf dem Apropart. Schnelles Glas Weißwein und dann schiebe ich ihn auf die Seite und dann konzentriere ich mich auf den Roten. Aber der Speisebegleiter schlechthin, der sich mehr integriert, finde ich auch, ist einfach der Weißwein, ob es jetzt Riesling ist oder Chardonnay ist, es begleitet das Ganze.
Würdest du das absolut sagen, immer aufmachen, immer dekantieren, immer?
Nein, nicht immer, aber jetzt gerade wenn ich so eine Weine habe,
ja.
Zum Beispiel der erste Wein ist auch mit dem Screwcork, also auch zum Aufdrehen, Klick und Einschenken, Trinken, die anderen sind auf Kork zapfen.
Ja.
Man muss sich überlegen, die Weine oder die Reben oder die Trauben, die reifen bis Ende Oktober. Dann werden die sorgfältig von Hand gelesen, nochmal sortiert, kommen dann in den Stahltank vielleicht für die erste Gärung oder sogar in großes Holz. Und das wird ganz behutsam gemacht. Und jetzt mache ich so eine Flasche auf nach 2 Jahren und schenke die ein und trinke die mit Freunden in 10 Minuten weg. Der Wein kann sich gar nicht entfalten. Das ist so. Also diesen Wein immer etwas Zeit geben. Ja, also dann entwickelt sich das und die Aromatik zeigt sich dann auch noch schöner.
Sind alle Flaschen wahnsinnig kalt? Das müssen sie, oder? Was ist das? Wie kalt sind die?
Ich würde sagen, wir sind circa bei 8 Grad. Bei
eben
den,
schon, die
ja,
sind wirklich extrem aber kalt.
Ich habe sie, ja. hab sie gekühlt ja. mitgebracht bei den Spätlesen oder vielleicht auch nachher bei dem großen Gewächs. Bringt die Weine hoch auf 10 Grad, 11 Grad. Sie sind viel schöner am Gaumen. Ist eine ganz andere Struktur, die der Wein zeigt. Ich nehme die Aromatik viel, viel besser wahr. Aber wenn ich hier nochmal zurück auf den Kabinett bin, das ist auch so unter vielen Sommeliers, die einfach auf Kabinett schwören, weil Kabi ist einfach so, ist so frisch, so knackig. Das ist
der
so,
erste.
Ja, der erste, ja. Das ist einfach, das ja. braucht Kühle und dann das läuft dann einfach wie, ja, wie Milch fast herunter. Ja, genau. Und das und jetzt was, merkt man aber schon ja. mehr Dynamik und mehr, es wird komplexer.
Aber ja. was mir auffällt, der ist mit der erste hat ja wahnsinnig süß geschmeckt. Der schmeckt ja nicht so süß. Wir haben das Petrol angesprochen. Und es ist jetzt für mich nicht so. Aber im Mund ist er wahnsinnig süß.
Mhm.
Und richtig zuckerig.
Findest du ihn süß oder findest du ihn fruchtig?
Nein, süß nachher. Und wie zuckerig. Mhm.
Zuckerig, aber es ist kein Zucker, es ist eher die Frucht. Ja.
Also eben, für mich ist es wie.
Er hat richtig Komplexität. Du musst dir vorstellen, die Trauben werden spät gelesen, die sind schon, die haben ein sattes Gelb, vielleicht auch schon ein bisschen einen Orangeton und das bringt natürlich Süße. Ja. Und wenn ich dann den Wein mache, dann bringt er auch das, was er am Anfang produziert hat, dementsprechend ins Glas. Also das möchte auch der Winzer. Und was ich hier jetzt sagen muss, der Unterschied zum ersten ist einfach, mit der Säure passiert was. Die Säure ist jetzt etwas runter, etwas üppiger. Also merke ich schon, dass dieser Wein auch sicherlich eine andere Speisebegleitung vertragen würde. Und wo der erste vielleicht, da brauche ich fast gar nichts dazu normalerweise. Das ist so zum
Starten wirklich, zum, das ja, ist
so,
okay.
Oder so ein Reparierwein, ne? Ja. Wenn wir den ganzen Abend schon getrunken haben, sagen, oh, irgendwas wollen wir noch, was nehmen wir jetzt? Entweder nehmen wir einen Champagner, haben wir nicht gern, okay, wir nehmen noch so ein Riesling, so ein Kabinett und dann bist du wieder frisch.
Also zum Anfang und zum Schluss.
Ja, so, also so oder dazwischen, bevor ich dann komplett ins Ende gehe. Ja, das ist so. Und bei der Spätlese ist es jetzt einfach so, Markus Molitor gibt dem Ganzen auch noch eine Kapselfarbe. Es gibt weiße, goldene und grüne. Und die sagen für ihn einfach die Süße aus, dass er die Balance hat. Und das ist für ihn wichtig, damit der Konsument einfach sieht, es ist sehr süß oder weniger süß. Ja. Und mit dem Wellner Klosterberg Spätleser hat er mit 11,5 Volumenprozent für meiner Erachtens nach einen Wein gemacht, der nicht auf dem Peak süß ist, sondern ganz viel süße und reife Frucht mitbringt, die aber nicht von der Säure dominiert wird, sondern ein bisschen magenschonender für den ist, der vielleicht nicht immer so säurehohe Weine trinkt. Und dazu darf ich auch sehr gerne mal schöne Seeteufel-Medaillons, ein bisschen Safransoße dazu. Das catcht das Ganze wirklich wunderbar. Ja, und ein Sommerwein.
Wenn du jetzt ein paar Schlagwörter müsstest nehmen für den Riesling, ist schon, jetzt die zwei, die wir probiert haben, eben für mich ist es süß. Das ist schon süß.
Ja, ich finde süß immer schwierig. Fruchtig.
Also dann fruchtig, süß, also fruchtig. Ja. Fruchtig. Also
die das sind fruchtig. Schon, oder?
Süß, wenn wir, ich sag, wir gehen jetzt, nehmen eine schöne Auslese und sind dann bei 7,5 Volumenprozent. Dann kommen wir auf die Süße. Aber die steht nie alleine da und das macht den guten Riesling auch aus, weil die einfach die Säure hat. Und ich finde, das macht es so spannend. Das ist so ein Wein, der du nimmst den ersten Schluck und hast du das Gefühl, süß und bang, plötzlich kommt noch Säure, plötzlich kommt wieder Frucht. Also es ist extrem facettenreich, es hört einfach nicht auf.
Mhm.
Und deswegen ist für mich halt einfach auch, dieses Riesling ist einfach so faszinierend, weil es einfach so viele Facetten hat. Ja.
Aber was macht es für dich sonst noch faszinierend? Eben, also wir einigen da uns jetzt nicht auf süß, sondern auf fruchtig. Ja. Was ist es sonst noch, wenn du jetzt so ein bisschen umschreiben
müsstest? Also für mich ist es einfach die Eigenständigkeit der Traubensorte, in der Eigenständigkeit auch die Vielseitigkeit, die der Wein hat. Wir haben 13 Anbaugebiete in Deutschland, über 20% ist Riesling, die Königin der Traubensorte. Mhm. Wir hätten eigentlich noch
Deutschland.
Das ist so. Wir hätten vielleicht noch ein Pinot mitnehmen sollen. Mhm. Da hätte man Riesling Königin und die Diva am Tisch gehabt. Mal gucken, wie es ausgegangen wäre von den Traubensorten. Ich hätte beides gern, aber heute konzentrieren wir uns auf den Riesling. Und ich sage euch, egal wo ihr in Deutschland unterwegs seid, die Rieslinge werden immer ein bisschen anders sein. Ja. Aber wenn man in die Restsüße hineingeht, dann versucht man immer, die Balance zwischen Säure und Süße zu finden. Immer einen frischen, einen Kick-Off-Wein, ja, der einfach so dieses Lebendige. Und was noch faszinierender ist, ich dürfte mal an der Nahe waren wir gewesen in einem Restaurant und dann gibt es auch nur Riesling natürlich und auch ein paar rote, aber wir haben zum Wildgericht einfach verschiedene alte Rieslinge getrunken, 20, 30, 40-jährig. Und das hat so fantastisch gepasst. Es war nicht kontrovers, sondern einfach, es war stimmig gewesen. Und Riesling sagt mir einfach, hey, lass dich einfach mal drauf ein.
Aber jetzt nochmal, man muss fruchtig gern haben.
Leute, nicht
die
fruchtig
nicht gern haben,
ja, aber wir kommen auch,
schwierig.
Genau, wenn er fruchtig nicht gern hat, dann sollten wir dann vielleicht in die trockenen Weine gehen. Man sieht das dann am Alkohol, dann sind wir bei 12,5 Volumenprozent, weniger Zucker. Das ist, denke ich, für unsere Hörer auch immer sehr wichtig. Alle Rieslinge sind süß, woran merke ich das denn? Da steht Spätlese drauf, da steht Auslese drauf, was ist denn Kabinett, was macht der Adler da drauf, was bedeutet VDP? So viele Angaben auf einer Flasche. Die wichtigsten Sachen sind eigentlich diese. VDP ist im Verband der deutschen Prädikatsweine ein Qualitätsmerkmal. Genau, und in diesem Bereich gehören dann die Qualitätsweine hinein. Kabinett, wie schon gesagt, sind eher leichte Weine, fruchtbetont mit leichter Süße. Sollte der Alkoholgehalt immer unter 10% sein, weiß ich, okay, da ist eine Restsüße da.
Okay.
Dann habe ich eine Spätlese und plötzlich steht bei der Spätlese 12,5 Volumenprozent drauf.
Mhm.
Aber Spätlese ist ja eigentlich süß. Dann hat es sie einfach trocken ausgebaut. Schau, dreh die Flasche um, schau, wie viel Alkohol die Flasche hat und dann weiß ich immer so ein bisschen, der könnte etwas mehr Süße haben, der hat etwas weniger Süße. Und so kommt nun so ein bisschen durch dieses Labyrinth oder die Pyramide der Bezeichnung.
Kann man sich ein bisschen orientieren.
Ein bisschen orientieren, ganz genau.
Du hast ja vorher eben Deutschland angesprochen, eben mit dem Riesling, mit diesen vielen guten Anbaugebieten. Was gibt es denn sonst noch für gute Anbaugebiete auf der Welt für Riesling?
Also ist für mich gerade das Nachbarland Österreich. Und dann sind wir im trockenen Bereich und dann gehen wir in die Wachau. Und dann haben wir den ganz kleinen Unterschied. Das ist eigentlich immer ganz einfach erklärt. Deutschland sortiert die Weinqualitäten nach den Öchselgrad, nach der Süße ein. Und in Österreich, in der Wachau, geht es mit dem Alkohol. Ja, es gibt die drei Qualitätsstufen. Die Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Steinfeder ist das Schilf, was so schön schwenkt, dass man uns immer wieder so ein bisschen, wir sind jetzt ein bisschen an der Donau, schönes Wetter. Dann kommt das Federspiel von der Jagd mit der Pfeife, wo der Jäger auf der Pirsch war. Und zum Schluss ist es die Smaragdeidechse, die voluminösen Rieslinge hat, wo wir über 12,5 Volumenprozent sind. Am Anfang sind wir so circa bei 11,5, aber die Weine sind immer trocken. Also an der Wachau werden wir so im Rieslingbereich keine Rieslinge finden, die dieses verspielte, tänzerische haben, wie diese deutschen Rieslinge im Kabinett oder Spätlesebereich oder im Auslesebereich. Ganz andere Stilistik, aber für mich...
Aber es ist verrückt schon gegen, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche. Also ich bin ein bisschen schauen, kann man ja machen. Es ist wirklich ein deutscher Wein. Es ist ein deutscher Wein.
Mhm.
20'000 Hektar Deutschland und als zweites Land steht ja da Rumänien 6'000 Hektar.
Oh, das ist aber auch noch viel.
Frankreich 4'000, ich habe gesehen, nur im Elsass ist das erlaubt, sonst nie.
Aber auch Restsüß zum Teil.
Ja, so. Und sonst ist es vernachlässigbar, oder? Es ist wirklich interessant, es ist wirklich ein deutscher Wein. Gibt es ja schon seit Jahrhunderten, das ist offenbar auch so, immer in dieser Gegend, natürlich Trömer und so weiter. Mhm. Aber es verrückte nur noch das, Anfang letztes Jahrhundert ist das wirklich, wir haben es vorhin gesagt, sehr, sehr teure Wein gewesen, unglaublich erfolgreich. Und dann kommen die zwei Weltkriege, oder? Und dann ist das der Bach ab. Nur das muss schon noch sein. Ich dachte, warum? Sind die bombardiert worden? Ja, auch. Aber... Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Holocaust, viele der Verkäufer waren jüdisch und die sind halt umgebracht worden. So. Und dann war das der Anfang des Niedergangs von diesen grossen Weinen, die in den 20er Jahren riesig waren, schon ein Wahnsinn, oder? Also ich finde das auch eine sehr, sehr deutsche Geschichte und ein sehr, sehr deutsche Wein. Ich finde das ganz etwas... Also ich habe gerade Lust bekommen, weiter zu grübeln, wo ich da ein bisschen anfange recherchieren, was da alles aufgegangen ist, oder? In diesen 2-3 Stunden, wo ich mich da jetzt ein bisschen näher damit beschäftige. Ich finde eine ganz spannende Sache, eben auch historisch.
Ja, in Deutschland, nur vinologisch. Genau, ja, vinologisch sowieso. In Deutschland hatten wir einfach das große Problem, es wurde viel vermischt, es wurde viele einfache Weine hergestellt, die Lagenbezeichnung, keiner wusste mehr, was ist jetzt eine riesengroße Lage, was ist eine erste Lage nur noch. Und das hat plötzlich den Unterschied gebracht. Es gab viele Weine, die einfach, einfach schlecht produziert wurden, bis dann angefangen worden ist und verschiedene Verbände gegründet worden sind, bis man gesagt hat, wir müssen auf die Hektoliteranzahl aufpassen, wir müssen auf die Pflanzendichte aufpassen, bis wieder die alten Lagen hervorgeholt wurden, klassifiziert wurden.
Aber das ist gleich auf der ganzen Welt immer, gell? Das Burgund hat das erlebt, das Bordeaux-Gebiet hat es erlebt, Riesling hat es erlebt, in Spanien hat man es erlebt. Sobald aus Qualität Massenware wird, dann geht das Ganze den Bach ab, oder?
Wir haben natürlich spezielle Namen, wie zum Beispiel Gröber Nacktarsch oder Trittenheimer Apotheke. Also, und wenn man dann, früher wurde halt...
Trittenheimer Apotheke?
Ja, eine der Top-Lagen in Trittenheim, also wunderschön, mit Blick auf die Mosel. Also das ist, ganz große Weine kommen von dort und angegrenzt der Sonnenfels, eine ganz kleine Lage. Ja, gibt's noch.
Sonnenfels ist schön.
Das ist wirklich eine großartige Geschichte. Und ich bin also wirklich happy, dass man mit einer Traubensorte über die letzten Jahrzehnte man hat sich selber der Qualität bewusst gemacht, zu sagen, jetzt muss was passieren und hat damit natürlich wieder den Weltruhm einer Traubensorte, ja, glaube ich, auch erreicht und hart dafür gearbeitet. Und das ist das Wichtigste. Also auch vom Weingut van Volksen, der Roman, der in der Vergangenheit lebt, wenn es um die Reben und Lagen geht, der das alles rekultiviert immer wieder an der Saar, zeigt einfach, dass da eine ganz tolle Geschichte dahinter ist und vor allen Dingen sehr, sehr schöner, ertragreicher und qualitativ hochwertiger Boden, der einfach für den Weinbau genutzt werden sollte und dafür perfekt gemacht ist.
Ist jetzt das der letzte, den wir da trinken?
Das ist der letzte.
Der letzte, den wir schon trinken. Noch. Jetzt gehen wir noch mal.
Haben wir schon abgeschlossen, ich weiß gar nicht. Nein, mit dem letzten nicht, oder?
Jetzt gehen wir noch an die Nahe, nach Niederhausen, ans Gut.
Tschüss. Wo liegt denn die Nahe? Es scheint ein Fluss zu sein.
Es scheint ein Fluss zu sein, ganz genau. Wir sind westlich von Mainz, um das so ein bisschen zu sagen.
Okay.
Genau.
Steinberg GG,
es ist nicht von ungefähr, es kommt nicht von ungefähr, so rum ist richtig. Steinberg ist einfach dem Ganzen geschuldet, weil die Nahe oder die Lagen, die es dort gibt, sehr, sehr steinig sind. Man musste früher die Lagen bearbeiten. Man hat richtig viel Fels rausgeschafft, bis diese Lagen erschaffen worden sind. Das Gut Hermannsberg, weit über 100 Jahre alt. Und früher hieß es auch königlich preußisches Weinbaudomäne Niederhausen, und das ist über 100 Jahre, wie gesagt, und ist jetzt auch im Privatbesitz. Man hat da sehr viel gemacht, und sie haben 7 Grühlagen und unter anderem den Steinberg. Die Toplage ist der Hermannsberg, und ich habe da heute den Jahrgang 2020 mitgebracht. Es gibt aktuell auch schon den 21er, aber mir ist es einfach wichtig, auch mal zu zeigen wieder, dass so eine Weine müssen einfach reifen. Ne? Ein GG, es ist eingestempelt in die Flasche, das ist das Grand Cru im VDP, das ist die höchste Qualität.
Und was heißt GG?
GG bedeutet großes Gewächs.
Großes Gewächs.
Genau, großes Gewächs oder Grand Cru. Und das darf nicht jeder darf sich so nennen. Die im VDP haben ganz klare Vorgaben. Es wird alles händisch gearbeitet. Es kommt aus einer Großlage. Es darf eine gewisse Anzahl an Reben haben, Hektoliter und. Ja.
Also alles qualitätssicherig.
Ja, ganz genau. Ja. Ja. Und jetzt sind wir im trockenen Bereich. Und jetzt sind wir im Steinobstbereich.
Mit dem könnt ihr jetzt leben. Du nicht?
Das Petroleum oder Terpentin vielleicht sogar, das schmeckt
ja, also jetzt musst du nicht übertreiben.
Ja oder nein? Jetzt ganz ehrlich,
es hat ein leichtes Petroleum.
Ja.
Ich muss. Nein, Terpentin ist ein bisschen.
Nein, also das ist wirklich
ein bisschen Petroleum. Also der halt Petroleum, wenn ich das besser gefällt im Weinglas.
Einfach von der Aromatik her sicherlich. Der Wein ist einfach immer fast noch zu jung. Der ist jetzt in der Entwicklungsstufe, aber ich finde es extrem spannend, das zu probieren, jetzt zu Hause zu haben. Man muss es noch liegen lassen. Und wenn wir dann in den Bereich gehen von so 10 Jahre Reife, dann sieht der Wein ganz anders aus. Also die Komplexität in der Fruchtaromatik wird breiter werden. Er wird nie süß werden. Er wird das Mineralische noch mehr nach vorne bringen.
Zum Süß auch, ist er nicht. Mineralisch ist er sehr.
Das Salzige. Also wir haben hier so einen Komplex aus Vulkangestein. Es hat vielleicht auch ein bisschen Schiefer, ein bisschen Sandstein drunter. Also es sind verschiedene Arten an Gestein, die es in den Bereichen der Nahe gibt. Und ist für mich ein Wein, der einfach eigentlich auch dekantiert gehört. Dekantieren. Luft dran lassen. 5 Stunden.
Aber eher auch zum Essen.
Das ist Essensbegleiter. Ja. Und da sehe ich auch wirklich helles, also Geflügel sehe ich dazu, da sehe ich auch Wildgeflügel dazu. Da darf es sicherlich auch meinetwegen Kalbsfleisch dazu haben. Also da kann man ein bisschen spielen.
Mhm. Ja. Wie ist es eigentlich grundsätzlich, nicht nur jetzt bei der Riesling und bei der Weisswein, schenke ich gleich viel wie beim Rotwein?
Kommt darauf an, wie viel Durst du hast.
Nein, was ist?
Zwei Finger breit.
Zwei Finger breit.
Achso, Entschuldigung.
Also über dem Buch da.
Ja, genau. Nein, nie zu viel. Nie zu viel. Müssen einfach immer dran denken, Weißwein, umso wärmer er wird, umso mehr, finde ich, wird er boring. Er wird einfach, er verschließt sich, er wird langweilig, er bringt gar nicht mehr die Aromatik.
Ja. Also eher weniger.
Genau. Man kann ja nachschenken. Das ist so. So, dass man einen schönen Schluck nehmen kann, so dass man eine gute Nase hat vom Schmecken her. Mhm. Und das ist einfach das, ja.
Und wenn jetzt, nicht jetzt uns zwei, aber wenn sonst jemand zu dir in den Laden kommt und eben sagt, ich möchte mal Riesling probieren, was würdest du jetzt empfehlen zum Einsteigen?
Also Elena, ich glaube, es ist immer wichtig, man muss den Kunden erstmal kennenlernen oder die Kundin kennenlernen. Und erstmal so mit ihr ins Gespräch kommen und rausfinden, hey, was habt ihr denn gern, was trinkt ihr denn sonst? Und dann kann ich anfangen und kann sagen, okay, probiert vielleicht mal einen Rotschiefer oder es gibt vom Van Volksweingut noch den Fuder 13. Das ist für mich der Langstreckenläufer schlechthin bei uns, der einfach nicht die Süße hat, sondern mehr dieses Trockene mitbringt, aber auch dieses Steinobst weg von diesem Pfirsich.
Sorry, schnell, da in der Technik hat man gelacht wegen dem Langstreckenläufer. Warum der Langstreckenläufer?
Ja, weil der seit Jahren bei uns im Sortiment ist. Und ihr wisst ja, was Fuder ist?
Ja, in der Schweiz ist es Fuder einfach so eine Ladung Heu.
F-U-D-E-R.
Ja, F-U-D-E-R. Ein Fuder. Ein Fuder Heu.
Aber du meinst etwas anderes.
Nein, das meine ich nicht. Fuder ist ein großes Holzfass.
Ja, bei euch vielleicht, aber da.
Ich muss jetzt nicht nachschauen.
Mal sicher schauen. Also, nein, jetzt ist gut, ich bin auf Flugmodus.
Einfach zuhören, was die Kundin oder der Kunde gern hat und ihn vielleicht manchmal auf eine Reise schicken. Und probieren lassen.
Okay, also es wäre jetzt nicht der Steinberg. Ich habe jetzt gedacht, du sagst der Steinberg.
Für den zum Start würde ich würde generell zum Start den Steinberg nicht geben, weil er einfach zu komplex ist, einfach auch zu viel Zeit braucht.
Zum Glück bin ich nicht Weinberater.
Ich würde mit einem trockenen Riesling rangehen, vielleicht sogar mit einem Gutsriesling oder einem Ortsriesling, der einfach die typische Aromatik von einem frischen Riesling hat und dann vielleicht mal ein bisschen ausloten, ob sie es mag, wenn es ein bisschen süß ist. Und am besten nehme ich sie mit zu mir an die Degustation. Und dann finde ich schon so ein bisschen den Grad mehr oder weniger Säure, weil darauf muss man achten. Es soll ja zum Schluss Weingenuss sein. Und wir haben es ja bei dir gemerkt, du bist mit dem Weißwein, man muss sich da wirklich catchen. Es ist schwierig, wenn man lange braucht, um jemanden zu überzeugen und er hat es dann zum Schluss immer noch nicht gern. Also von daher ist einfach ein bisschen Zuhören angesagt, würde ich sagen.
Und oder einen Sauvignon Blanc anbieten.
Oder einen Sauvignon
Blanc. Und das Thema.
Genau. Ja.
Naja, alles gut.
Ich glaube, Was noch sicherlich sehr gut ankommen würde, ist die Spätlese vom Klosterberg, weil er einfach die moderateste Säure von allen drei Weinen gerade hatte. Aber vergesst nicht, Säure ist lebendig. Und einen lebendigen Abend ist ja was Schönes.
Das war so ein schönes Schlusswort. Also, Riesling geht einen lebendigen Abend. Hm? Mhm. Ja, was lachst du? Danke viel mal für deinen Besuch, René.
Ja, merci.
Und für deine wunderbaren Ausführungen zu Riesling. Ja, wir geniessen es weiterhin und freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, cool. Danke euch und ja.
Bis bald.
Bis bald.
A bientôt.
Tschüss, Mädel.
Peace. Ah, ist gut. Der Dreiklang.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns aufs nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.